SRF 2 Kultur.
Brasilianer zu sein, das heißt in diesen Tagen wirklich ein Wechselbad der Gefühle zu leben. Da ist die Wut über die immer prekäreren Lebensverhältnisse in einer eigentlichen Boom-Nation. Die Kosten für Olympiade und Fußball-WM sprengen jedes zumutbare Maß. Und da ist natürlich diese einzigartige Freude, die sich gerade jetzt wieder Bahn bricht, wo der Papst das Land besucht, um heute den katholischen Weltjugendtag zu eröffnen. Die Religion ist den Brasilianern heilig, buchstäblich, und der Glaube ein Wachstumsmarkt, wenn man so will. Die Natur des Glaubens ist jedoch eine, die sich von unserer hier erheblich unterscheidet. Darüber und wie die katholische Kirche auf die drängenden Probleme des Landes antwortet, darüber hat meine Kollegin Christina Capretz gesprochen mit unserer Religionsredaktorin Judith Wipfler.
Judith Wipfler, Sie haben Brasilien mehrfach bereist. Wie leben denn die katholischen Brasilianerinnen und Brasilianer ihre Religion?
Die römisch-katholische Kirche ist eigentlich überall präsent und sichtbar. Es wird gelebt römisch-katholisch, aber es wird auch noch einiges andere nebenher gelebt. Also so eine Doppel- oder auch Dreifachgläubigkeit ist durchaus üblich. Man kann also an Jesus Christus genauso leidenschaftlich brasilianisch glauben wie an Wiedergeburt oder Spiritismus. Man geht über den Markt, kauft sich Kräuter, um dann an einem afro-brasilianischen Kult wie Candomblé zum Beispiel dann teilzunehmen, und am nächsten Morgen besucht man wieder die römisch-katholische Messe. Also da ist eine große Offenheit, das ist sehr undogmatisch eigentlich. Etwas, was man sich hier bei uns fast gar nicht vorstellen kann, so eine Doppel- und Dreifachgläubigkeit. Und das entspricht auch ein bisschen der Not der Menschen. Also viele haben gar keine andere Möglichkeit, irgendwie an ihrem Schicksal was zu drehen. Und da versucht man eben alles, da probiert man eben alles aus, was sich auf dem Markt der esoterischen Glaubensmöglichkeiten so bietet.
Gewisse Vertreter der römisch-katholischen Kirche sehen einen solchen Synkretismus mit großer Skepsis. Wie ist das in Brasilien?
Ich denke, sie gehen schon lockerer damit um. Also man ist nicht so verbiestert mit bestimmten Glaubenssätzen. Man muss sich auch als römisch-katholische Mehrheitskirche immer noch mit einer wachsenden Pluralität auseinandersetzen. Es ist zu bedenken, dass erst seit gut 20 Jahren eine echte Religionsfreiheit in Brasilien herrscht. Vorher musste man einfach römisch-katholisch sein, bis auf wenige Ausnahmen. Die kleine lutherische Kirche zum Beispiel, die gab es schon vorher auch. Aber eigentlich war man katholisch. 98% waren katholisch, und das schrumpft jetzt auf unter 90%. Es kommen neupfingstlerische, stark missionierende Kirchen hinzu, die das Heilversprechen, die Wohlstandversprechen, das sogenannte Wohlstandsevangelium predigen. Und das lockt natürlich diese unterprivilegierte Schicht, die sehr, sehr breit ist in Brasilien, sehr an. Das sind Leute, die können noch nicht mal lesen und schreiben, und die glauben dann eben vieles, was ihnen diese Wohlstandsprediger erzählen. Das sind zum Teil auch wirklich Kirchen, die vor allem Kasse machen wollen und eigentlich gar nicht das Evangelium predigen. Mit dieser Bewegung muss sich die römisch-katholische Kirche im Moment auseinandersetzen, und das tut sie auch, aber weniger dogmatisch, finde ich, sondern eher einfallsreich.
Und wie genau tut sie das? Nimmt sie da auch ähnliche Formen auf, die wir hier von den Freikirchen kennen, mit Gesang oder mehr Show-Elementen?
Ja, es gibt einen Padre Rossi, der sehr beliebt ist, dessen Hits, also über Jesus und Maria, also fromme Popmusik, Sacral Pop, auch in den Hitparaden landet. Seine Konzerte sind ausverkauft, er füllt also Hallen, und er ist sehr beliebt, und er ist quasi so richtig so die formale, poppige Antwort auf bestimmte evangelikale Prediger. Es gibt auch seriösere, will ich mal sagen, Antworten auf den Religionspluralismus, zum Beispiel die sogenannten Volksmessen. Da wird versucht, den Menschen überhaupt mal klarzumachen, um was es denn da geht in so einer Messe. Da wird Schritt für Schritt Messe gefeiert, aber auch gleichzeitig erklärt, was jetzt der Priester macht und warum er so und so angezogen ist. Oder es gibt die sogenannten inkulturierten Messen. Da wird versucht, so Folklore reinzunehmen, das, was die verschiedenen Volksgruppen so mitbringen, zum Beispiel aus Afrika, in die Messen, in die Gottesdienste einzubringen, also zum Beispiel Früchte, Bananen, Trauben, Orangen, die dann zum Altar gebracht werden, also so wie wir das vielleicht nur von Erntedank kennen. Das wird dort viel mehr zelebriert, um eben der Religiosität und der Einstellung der Menschen mehr entgegenzukommen, also dass ihnen das Katholische wieder mehr zum eigenen wird.
Dass in Brasilien Arm und Reich immer weiter auseinandergehen, pfeifen dort nicht nur die Spatzen von den Dächern. Auch, dass Brasilien, Südamerika überhaupt ein tief religiöses Pflaster ist. Rio ist ab heute ja Gastgeberin des katholischen Weltjugendtages und es wird eine der größten sein, die je stattgefunden haben. Dass in Brasilien geglaubt wird und das so verbreitet wie teils recht eigen, ist eine Tatsache. Aber gerade vor dem Hintergrund Weltjugendtag und Papstbesuch, welche Rezepte bietet die katholische Kirche denn gegen die Wut, die die Menschen in Brasilien derzeit umtreibt? Meine Kollegin Christina Capretz im Gespräch mit Religionsredaktorin Judith Wipfler.
Jetzt ist Brasilien ja auch ein Land mit sehr starken sozialen Gegensätzen zwischen Arm und Reich. Hat die katholische Kirche Antworten auf diese Probleme?
Ich denke, sie haben schon lange Antworten darauf. Also die Option für die Armen, die jetzt durch Papst Franziskus nochmal lauter in die Welt gebracht wird, das ist eine Parole, die die lateinamerikanische Bischofskonferenz schon 1968 und dann nochmal ganz explizit 1979 aufgenommen hat als ihre Option. Also sich solidarisch erklären mit den Armen, mit den Unterprivilegierten. Ein überbordender Kapitalismus wird kritisiert. Das ist die Linie der lateinamerikanischen Bischöfe seit Jahrzehnten. Und aus dieser Schule kommt auch dieser Papst Franziskus. Und das steht für uns vielleicht manchmal ein bisschen im Widerspruch zu dem moraltheologisch eher Konservativen. Also, dass jetzt da die Frauen mehr Rechte kriegen würden in der Kirche, steht zu bezweifeln. Homosexualität ist natürlich nach wie vor tabu. Das steht da so ein bisschen im Widerspruch. Einerseits dieses sehr sozial engagierte, progressive, totale Option für die Armen ohne Kompromisse. Es geht so weit, dass bestimmte Bischöfe ihre Bischofspaläste verkauft haben und irgendwo eine kleine Wohnung gezogen sind. Auch Franziskus wohnte ja in einer Wohnung und fuhr mit dem Velo durch die Straßen. Wobei man auch sagen muss, das war natürlich auch eine Antwort an die Befreiungstheologie, die da aufkam in den 60er, 70er Jahren, die ja sehr, sehr hierarchiekritisch auch war und noch viel mehr progressive Reformen wollte. Aber was jetzt die Option für die Armen angeht, das glaube ich Ihnen. Das meinen die ganz, ganz ernst.
Wo steht denn die gerade erwähnte Befreiungstheologie heute?
Ja, sie wird oft totgesagt, dann lebt sie wieder. Ich denke, viele der Anliegen, also eben diese bedingungslose Option für die Armen, ja sogar der Vorrang der Armen, das ist nochmal stärkerer Slogan, den hat sich doch die gesamte römisch-katholische Kirche in Südamerika da abgeguckt. Die haben das schon übernommen.
Aber die Systemkritik, die ist heute eher im Rückzug begriffen.
Das würde ich nicht sagen. Ich erinnere nur an den Amazonasbischof Erwin Kreutler, der sich Lebensgefahr aussetzt jeden Tag, weil er gegen die Abholzung des Regenwaldes und gegen die Verdrängung der Urbevölkerung aus dem Amazonas sich dagegen einsetzt. Der fährt mit dem Schiff durch sein riesiges Bistum, um zu seinen Leuten zu kommen und auf das Schicksal der Urbevölkerung dort aufmerksam zu machen und auch gegen den Raubbau an der Natur einzutreten. Und der ist für mich auch so einer, der also da keine Kompromisse macht, wenn es gegen Raubbau am Mensch oder Natur geht.
Also Kapitalismuskritik gibt's nach wie vor. Wie sieht's aus mit der Kritik an der Kirchenhierarchie, mit der internen Kritik?
Ja, da muss man sagen, dass einige Bischöfe und auch Kardinäle, die der Befreiungstheologie sehr nahe standen und eben romkritisch waren und gerade auch Reformen gefordert haben, was das Priesteramt angeht oder auch die Rolle der Frau, dass die unter Johannes Paul und auch unter Benedikt eher gedeckelt wurden. Also zum Beispiel Kardinal Evaristo Arnst von São Paulo, das war auch einer, der seinen Bischofshof verkauft hat für die Armen, der in den Favelas gewohnt hat und zu diesen Menschen predigte. Dessen Bistum wurde gerade mal so um ein paar Millionen Seelen einfach gekürzt. Man hat dann noch ein paar Bischöfe neben ihn gesetzt und ihn so elegant entmachtet. Ihm wurde dann just das Bankenviertel von São Paulo überlassen. Also genau das, wo er gar nicht sein wollte, da durfte er jetzt noch Bischof sein. Aber eben, das ist so ein Beispiel, wie doch auch von Rom aus da der Befreiungstheologie sehr nahestehende Leute in ihrer Macht, in ihrem Einfluss beschnitten wurden.
Religion und Realität in Brasilien. Heute eröffnet Papst Franziskus den katholischen Weltjugendtag dort.
SRF 2 Kultur, die Kulturnachrichten am Mikrofon Sarah Herwig. Der Klosterplatz in Einsiedeln, wo zurzeit das Welttheater aufgeführt wird, wird seit 2010 saniert. Am Sonntag zog das Kloster und die Vereinigung Freunde des Klosters Einsiedeln Zwischenbilanz. Man sei mit den Sanierungsarbeiten im Plan, sagte Projektleiter Heiner von Proczynski.
Wir haben den Abteihof komplett fertiggestellt, auch behindertengerecht wieder zur Verfügung gestellt. Wir sind im Moment dabei, den Marienbrunnen komplett zu restaurieren. Das passiert unter der Tribüne des Welttheaters, ist also versteckt. 2014 wird dann angefangen mit den Arkadenbögen und den einzelnen Platzteilen.
In etwa 5 Jahren werde man dann mit der Sanierung des Platzes fertig sein. Die Gesamtkosten belaufen sich auf gegen 12 Millionen Franken und werden durch Spenden finanziert. 4 Millionen Franken haben man bereits gesammelt. Der Klosterplatz Einsieden ist der größte Kirchplatz nördlich der Alpen. Der Schauspieler Dennis Farina ist tot. Der US-amerikanische TV-Star starb im Alter von 69 Jahren an einem Blutgerinnsel. Bekannt war Farina vor allem durch seine Rolle als Detektiv Joe Fontana in der TV-Serie Law and Order. Zu seinen bekanntesten Kinofilmen gehörten Schnappt Shorty, Der Soldat, James Ryan und Schwere Jungs. Knapp ein Jahr nach dem Moskauer Hafturteil gegen die krimikritische Punkband Pussy Riot forderten mehr als 100 Musikstars Freiheit für die Aktivistinnen. In einem offenen Brief der Organisation Amnesty International versicherten die Stars den inhaftierten Pussy Riot-Mitgliedern Nadezhda Tolokonikova und Marina Aljochina ihre Solidarität. Zu den Unterzeichnenden des offenen Briefs gehören unter anderem Bryan Adams, Adele, Peter Gabriel, Elton John, Madonna, Bruce Springsteen oder U2.
Als jüngst das World Press Photo gekürt wurde, das gelungenste Pressefoto des Jahres, da verging dessen Knipser das Lächeln schon während der Preisverleihung. Denn der Schwede Paul Hansen musste sich für sein Foto, das beeindruckende Bild einer trauernden Menschenmenge in Gaza-Stadt, die durch eine Gasse 2 Kinder zu Grabe trägt, er musste sich immer wieder anhören, das ist doch retuschiert. Der Fall Hansen macht wieder einmal klar, wir fordern gerade von einem Pressebild Wahrhaftigkeit, auch wenn wir wissen, dass Bilder durch Photoshop und Ähnliches mühelos manipulierbar sind. Aber wir wollen dran glauben, vor allem, wenn uns die Fotos von Zeiten und Ereignissen erzählen, die längst vergangen sind. Nur funktioniert das noch und hat das je gestimmt? Der österreichische Fotograf und Historiker Arno Giesinger hat sich mit dieser Frage intensiv beschäftigt und ist mit einer Ausstellung zum Thema derzeit in Biel zu Gast. Alice Henkes hat ihn dort getroffen.
Der deutsche Denker Walter Benjamin erlebte von 1933 bis 1940 im Pariser Exil. In Briefen an Freunde und Bekannte notierte er neben klugen Zeitbetrachtungen auch Mitteilungen zu seinen persönlichen Lebensumständen. Im Paris des 21. Jahrhunderts machte sich Arno Giesinger mit der Kamera auf die Suche nach Adressen und Orten, an denen Benjamin sich aufgehalten hat. Er fand Hotelzimmer und Baulücken, Banales und Abwesendes. Die Bilder hängen nun im Korridor des Fotoforum Pascal. Kurze Textzitate aus den Briefen Benjamins sind darüber gelegt. Der Betrachter geht an den Bildern entlang, wie Benjamin, der aufmerksame Flaneur, einst durch Paris spaziert sein mag. Aus den nüchternen Gegenwartsbildern und den kurzen Zitaten entstehen im Kopf des Betrachters eigene Vorstellungsbilder der Vergangenheit. Die Fotografien zeigen, unser Bild von der Vergangenheit ist immer auch ein Konstrukt. Und Walter Benjamin als Thema ist hier mit Bedacht gewählt, hat sich der Philosoph doch intensiv mit Geschichte und Fotografie auseinandergesetzt, ganz so wie der in Paris lebende Fotograf und Historiker Arno Giesinger.
Fotografie und Geschichte sind für mich sehr, sehr eng miteinander verbunden. Nicht nur aus historischen Gründen, weil sie fast zeitgleich erfunden worden sind am Beginn des 19. Jahrhunderts, sondern weil sie auch sehr viel aussagen über unsere Art und Weise, wie wir Vergangenheit rekonstruieren und wie wir fast metaphorisch über ein fotografisches Bild Vergangenheit schaffen. Sie drücken auf den Auslöser und in der nächsten Sekunde ist dieses Bild schon Vergangenheit.
Erklärt Arno Giesinger, der an der Universität Paris lehrt. In einer anderen Arbeit beschäftigt Giesinger sich mit Voltaire und mit dem Reliquienkult, der oft um Helden und Heilige herum entsteht. Der französische Philosoph hat diesen Andenkenkult entschieden abgelehnt, doch die Ironie der Geschichte will es, dass auch der große Denker der Aufklärung heute in zahlreichen Andenken verehrt wird. Schlafrock, Grabstein, Bücher und allerlei mehr findet der Voltaire-Pilger im Schloss zu Ferney-Voltaire, in dem der scharfsinnige Menschenfreund seine letzten Jahre verlebte. Giesinger fotografierte die Erinnerungsstücke und veranstaltete vor einigen Jahren im Schloss Voltaire selbst eine Ausstellung mit den Fotos der Andenken, die zugleich als reale Objekte im Schloss zu sehen waren. In Biel sind die Fotos gleichsam doppelt zu sehen. Einmal als gerahmte Fotos an der Wand und einmal auf einer Fototapete, die die Ausstellung in Ferney-Voltaire zeigt. Die Bilder der Reliquien erscheinen so als Bilder im Bild. Giesinger bringt so auf philosophisch-spielerische Art zum Ausdruck, wie sehr die eigentliche Geschichte hinter den vermittelnden Bildern verschwinden kann. Für Giesinger steckt in der Fotografie ebenso ein dokumentarisches wie ein stark fiktionales Potenzial.
Eine Fotografie bildet tatsächlich Reales ab, aber sie formt dieses Reale immer um. Und sie zeigt einerseits etwas über das, was ich als Bildhersteller, als Fotograf gesehen habe. Aber, und das ist das Wichtigste daran, es ist ein Verbindungsglied zwischen mir und dem Betrachter und der Betrachterin.
Die Bildbetrachter, sie spielen eine wichtige Rolle in der Arbeit Arno Giesingers. Ob er historische Schauplätze besucht, Dichtern und Denkern nachspürt oder Betrachter von Historienbildern porträtiert. Stets erzählt Giesinger in seinen Bildern auch davon, wie wir mit Bildern umgehen. Seine Fotos reflektieren, wie wir die Wirklichkeit wahrnehmen und wie wir anhand von Bildern unsere eigenen Vorstellungen von Geschichte entwickeln. Und das macht er so klug, so präzis und raffiniert, dass man noch lange an diese Ausstellung zurückdenkt.
Und zu sehen ist sie noch bis Ende August im Fotoforum Basquiat in Biel.
Das Museum der unnützen Dinge.
Und in unserer Sommerserie über den Ballast, den wir nicht brauchen, aber dennoch fortzuwerfen nicht wagen, heute 2,5 Zentner Wissen und warum es Kulturredaktor Sebastian Günther so schwer fällt, sich davon zu trennen.
Nein, er zählt nicht zu den unnützen Dingen. Mein Brockhaus von 1928 bis 35 in 20 Bänden mit einem Ergänzungsband. Ich will es einfach nicht wahrhaben. Doch die Staubschicht oben auf dem Goldschnitt spricht eine andere Sprache. Meine ganze Kindheit und Jugend lang war der Brockhaus der Hort des gesammelten Wissens. Das genaue Gegenteil von etwas Unnützem. Ich erinnere mich noch, wie ich als 5-Jähriger an der Hand meiner Mutter die 5 Stufen in das Antiquariat hinabstieg, an den gebeugten weißhaarigen Herrn, der leise lächelte und wenig sagte, aber die behutsame Art, wie er die schweren Halblederbände einen nach dem anderen auf den Ladentisch legte, sagte mir deutlich, was für ein Schatz hier in unseren Hausstand wechselte. Noch bevor ich lesen konnte, lag ich im Arbeitszimmer meines Vaters, umgeben von den leinenen Riesen mit den schwarzen Lederrücken, und schaute mir die Farbtafeln an. Feuerrote Medusen, durchsichtige Hydrozoen, verschlungene Tentakel unter dem Stichwort Quallen. Siehe auch Nesseltiere. Vergleiche Farbtafel 105 Polypen. Ein 5-jähriger Tiefseetaucher. Im Wissensozean 20 Bände tief plus ein Ergänzungsband. Das passt heute alles auf einen USB-Stick. Und dabei hatte ich mir als Tischlerlehrling noch extra ein passendes Regal gebaut. 2 dunkel gebeizte Buchenbretter, 1,86 Meter lang, 25 Zentimeter tief, damit die Bände schön geschützt sind. Trotzdem jetzt die Staubschicht. Gegenüber auf dem Bildschirm ist Wikipedia nur einen Klick weit entfernt. Und doch werde ich Wikipedias Großvater, dem alten Brockhaus, die Treue halten. Werde auch beim nächsten Umzug wieder Spezialdübel in Wände verankern, die mit jeder neuen Wohnung dünner werden. Eigentlich zu dünn für 2,5 Zentner Weltwissen.
Das Wort Rasse, sollte das aus der französischen Verfassung gestrichen werden? Es ist eine alte Debatte, die in Frankreich nicht zum ersten Mal geführt wird. Wie die Argumentationen verlaufen und gegeneinander laufen, das legt heute die NZZ da, Sarah Herwig.
Ja, die Befürworter argumentieren damit, dass das Wort Rasse durch die sogenannten Rassengesetze des Vichy-Regimes und durch die Kolonialgeschichte belastet sei. Dann gibt es diejenigen, die von einem biologischen Standpunkt aus argumentieren. Sie verbannen das Wort ins Reich der Pseudowissenschaften. Tatsächlich gibt es nach dem heutigen Stand des Wissens keine Menschenrassen, sondern nur eine Art des Homo sapiens. Äußerliche Unterschiede erklären sich also nicht durch Erbmaterial, sondern durch Umwelteinflüsse. Diese Faktoren sprechen gegen das Wort Rasse in Gesetz und Verfassung in Frankreich. Dann gibt es aber auch die Gegner einer Streichung des Wortes aus den Gesetzestexten. Die argumentieren, dass das Wort Rasse als soziales Konstrukt höchst real sei. Es gebe Leute, die sich in Umfragen selbst als rassistisch bezeichnen. Dann ist es so, dass Rassismus halt einfach existiere. Und gerade als Mittel zur Bekämpfung von Rassismus könne man das Wort nicht einfach so aus der Verfassung und aus den Gesetzestexten streichen. Präsident Hollande hat die Streichung des Wortes Rasse versprochen. Es gab auch einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Der wurde Mitte Mai in einer ersten Lesung durch die Nationalversammlung angenommen. Im Moment ist es aber hängig. Wie es genau weitergeht, ist noch offen.
Mehr darüber in der NZZ. Der Tagesanzeiger entdeckt dagegen den Old Ladies Club auf Twitter. Twitter, das sei nicht nur das soziale Medium der Jugend, sondern auch das einiger prominenter älterer Damen.
Ja, allen voran Yoko Ono, die Avantgarde-Künstlerin und Witwe von John Lennon, hat das Medium für sich entdeckt und hat inzwischen 4,5 Millionen Follower. Das heißt, rechnet Simon Meyer im Tagesanzeiger nach, fast jeder hundertste Twitter-Nutzer folgt Yoko Ono, liest damit etwa ihre Haiku-ähnlichen Gedichte, wie, ich zitiere, «Mein Herz sinnt über deine süßen Worte nach, während meine Hand Vögel erwürgt.» Weitere Twitterinnen des Old Ladies Club sind etwa die Schriftstellerin Joyce Carol Oates. Sie fällt mit scharfen politischen Statements aus der linken und feministischen Ecke auf. Andere wiederum twittern über Privates, so wie die Entertainerin Bette Midler. Und dann gibt es noch weitere berühmte Twitterinnen älteren Semesters. Das sind etwa Cher oder Mia Farrow. Tagesanzeiger-Autorin Simon Meyer outet sich als begeisterte Followerin und in einem jubelnden Fazit schreibt sie: Das Herz von Twitter, das ist groß, reif und weiblich. Die älteren Damen haben sich da ganz ohne Verpflichtung zu irgendeiner Mode gefunden, doch ihre Welten sind ähnlich, engagiert und kreativ, stets voller Charme und inhaltlicher Substanz, stets überquellend, voll mit Lust, mit Kunst, mit Informationen, mit Wissenswelt und Lebensfülle und manchmal auch mit ungeniert rabiater und sehr jugendlicher Wut.
Meine Reise durch die Schweiz, Mon Voyage en Suisse. Dieses Buch ist der Klassiker der hiesigen Reiseliteratur. 1896 erstmals erschienen, eine abwechslungsreiche Bilderreise durchs Land. Entstanden übrigens aus einem privaten Familienalbum. Jetzt erscheint eine Neuauflage des Buchs und die ist, auch aufgrund des frischen Blicks auf das alte Material, eine, nun sagen wir, pfundige Angelegenheit. Der Buchtipp von Karl Linder.
Gute 2 Kilogramm wiegt das Buch mit dem Titel «Meine Reise durch die Schweiz – einst und jetzt». Den schweren Buchdeckel ziert das Cover des gleichnamigen Buches aus dem Jahr 1896, eine verblichene Postkartenansicht des Matterhorns auf rotem Ledereinband mit goldgeprägten Lettern. Das Jahr 1896 spielt für die Entwicklung des Schweizer Tourismus eine wichtige Rolle. Mitten in dieser als Belle Époque bekannten Zeit des Aufbruchs zum eigentlichen Massentourismus erschien das erste Album «Meine Reise durch die Schweiz». Im Genfer Comptoir de Phototypie trug man damals mehr als 800 Fotografien zusammen, die eine prachtvolle Ansicht der schönsten Landschaften der Schweiz umfassen. Hochalpen und Gletscher, Seen und Täler, Wasserfälle und Schluchten. Es gibt aber auch Hafenanlagen und Dampfschiffe, Dorfkerne und Brücken, Kloster und Burgen. Herausgeber Paul Honecker stellt in diesem wunderschönen und gut dokumentierten Fotoband den einstigen touristischen Attraktionen der Schweiz ihre aktuelle Ansicht gegenüber. Da gibt es gleich eingangs die besagte Ansicht des Matterhorns, die sich 117 Jahre nach Aufnahme des Originalbildes kaum verändert hat. Anderswo gestaltet sich die Wiedererkennung schwieriger. So hat etwa in Zermatt die touristische Entwicklung den Talboden förmlich ausgefüllt. Ähnlich sieht es auch in der Uhrenmetropole La Chaux-de-Fonds aus und natürlich an den städtebaulich neuralgischen Punkten wie etwa der Zürcher Bahnhofplatz oder bei den modernen Verkehrsbauten entlang des Gotthards. Herausgeber Paul Honecker hat die Rekonstruktion der Aufnahmen ohne privates Motorfahrzeug gemacht und ausschließlich öffentliche Verkehrsmittel und seine Füße benutzt, genau wie der Berichterstatter vor über 100 Jahren. Er habe, so schreibt Paul Honecker, insgesamt keine große Mühe gehabt, den exakten Standort der Bilder wiederzufinden. Ende 19. Jahrhundert seien die Fotoausrüstungen voluminös und schwer gewesen, weshalb die Fotografen gerne bequeme Wege und bekannte Aussichtspunkte wie Restaurantterrassen oder Promenaden aussuchten. Genaues über die Entstehung der Bilder von damals zu erfahren, ist ebenso spannend wie die Geschichte der damaligen Drucktechnik nachzulesen. So ist keine einzige Fotografie signiert, aber fast alle Bildklischees sind von Hand mit L. Geisler Fotokolografür angeschrieben. Die Kunst, Fotos zu drucken, stand damals also weit über der Kunst der Fotografen. Die hohe Qualität der immerhin über 100-jährigen Bilder lässt staunen, wie so vieles an diesem Buch, in dem zu blättern ist, als würde man das Rad der Zeit im Schritttempo zurückdrehen und in die abgebildeten Landschaften hineinspazieren. Ergänzt werden diese liebevoll zusammengetragenen Ansichten der Schweiz von Texten über die touristische Entwicklung der verschiedenen Regionen. Meine Reise durch die Schweiz ist also auch ein Reiseführer. Für Daheimgebliebene und Nostalgiker und für all jene, welche die Spuren auf dem landschaftlichen, architektonischen und wirtschaftlichen Gesicht der Schweiz genauer betrachten mögen.
Erschienen ist das Buch im Verlag Hier und Jetzt.
100 Sekunden Wissen.
Und das über die wohl schönste Flatterbewegung der Musik, den Triller. Seit dem Barock, wir haben es eben schon gehört, ist dies die beliebteste aller musikalischen Verzierungen. Der Triller so etwas wie das omnipräsente Sahnehäubchen auf den Noten. Aber nicht nur hübsch, sondern sogar unverzichtbar, wenn es darum geht, die Musik auf den Punkt zu bringen. Benjamin Herzog.
Stellen wir uns vor, wir sitzen im Konzert. Der Solist, die Solistin hat gerade den ersten Satz bewältigt. Sagen wir eines Klavierkonzerts von Mozart, dann kommt die obligate Kadenz und dann, damit es auch alle merken, dass wir jetzt wieder auf den Punkt landen. Die Auflösung in die Grundtonart, der Triller als krampflösendes Mittel. Der Triller ein Verzierungsmittel ursprünglich, er kann auch ganz anders, dieser Triller. In der französischen Barockmusik zum Beispiel, da wird getrillert, ja fast auf jeder Note und überall ein bisschen anders. Triller mit Vorhalten, mit Nachschlägen, mit Battement und Appui, Point d'Arrêt, wie die Franzosen das Trillern verfeinerten, Triller von oben auf die Hauptnote, von unten herangespielt, merke, Trillern ist eine Wissenschaft für sich. Und eine ganz ernste, schon in einer frühen Gesangsschule steht, wer keinen Triller hervorbringen kann, wird niemals ein großer Sänger werden. Und Beethoven dann, der hat's auf die Spitze getrieben mit dem Triller. In seiner letzten Klaviersonate, Opus 111, schreibt er einen 12 Takte langen Triller. Der hört und hört nicht auf. Eine Verzierung ist das längst nicht mehr. Dieser Triller hält den Ton am Leben und löst ihn gleichzeitig auf. Er ist existenziell und vernichtend zugleich. Der Pianist Edwin Fischer sagte, er ist ein Symbol des Jenseits.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.